Deutschlandfunk Kultur. Lakonisch, elegant. Der Kulturpodcast.
Fang du an.
Ich heiße Christine Watti. Wie heißt du?
Ich heiße Johannes Nichelmann.
Diese Ausgabe erscheint am 23.12.2021, einen Tag vor Heiligabend, wer es mag und feiert. Ich nehme an, viele Menschen denken, jetzt machen die irgendwie was Weihnachtliches, zum Beispiel
Schrottwichteln. Ich nehme an, viele Menschen feiern das. Die Antwort wäre ja, viele Menschen feiern das. Aber naja, ihr könnt auch weiterhören, wenn Weihnachten schon 8 Monate vorbei ist.
Das stimmt, weil dies wird nämlich keine Weihnachtsausgabe, die dann sofort abgelaufen ist, wie so ein komischer Schoko-Weihnachtsmann.
Also wir reden heute über etwas, was wir im Sommer schon begleitet haben, worüber wir schon viel gesprochen haben, nämlich über das, was in Afghanistan passiert ist. Da sind die Taliban ja wieder an die Macht gekommen und die NATO-Truppen haben das Land dann ja verlassen. Und es gab so die Befürchtung vor 4 Monaten, dass wir dann da ganz, ganz viel drüber sprechen im Sommer, aber dann danach einfach nicht mehr.
Im August war das und als wir diese letzte Podcast-Ausgabe dazu gemacht haben, dann waren wir, glaube ich, 7 Menschen gefragt, also Menschen eigentlich fast alle, die in Deutschland leben und afghanische Wurzeln haben und die aus ihrer Perspektive erzählt haben, wie sie das erlebt haben, aber da war es wirklich, es gibt ja manchmal so Ereignisse, wo, glaube ich, alle Medien voll davon waren, also alle waren fassungslos, diese Geschichten ließen sich auch so gut erzählen, weil das auch immer Geschichten von dem politischen Scheitern war, aber gleichzeitig auch also richtige so zerrissene Freundschaftsgeschichten und wie sich Menschen auf die Unterstützung verlassen haben in einem Land und plötzlich quasi alleingelassen wurden. Also ich glaube, das konnte man eben auch deswegen mal so beleuchten, weil klar war, das ist was, was man nachvollziehen kann, selbst wenn man vielleicht die politische Situation in Afghanistan gar nicht so genau kannte. Ich glaube, wir haben sogar im Podcast dann so gesagt, na, wir schauen dann nochmal hin, weil das eben auch thematisiert wurde, was passiert, wenn die Aufmerksamkeit weggeht. Deswegen machen wir das jetzt. Aber nicht nur, um das zu erfüllen. Ich finde es auch tatsächlich interessant, nach 4 Monaten zu schauen, was passiert ist in Afghanistan für die Kultur, die Gesellschaft, die Menschen?
Deswegen haben wir uns jemanden eingeladen, die auch zuletzt viel in Afghanistan unterwegs war, nämlich unsere Korrespondentin dort, Silke Dietrich. Hallo.
Hi.
Und außerdem bei uns zu Gast ist Nabat Faiz. Er ist Arzt und stammt aus Afghanistan. Hallo.
Ja, hallo.
Lebst aber in, das ist Rheinland-Pfalz, ne?
Ich arbeite in Rheinland-Pfalz. Ich bin aber in der schönsten Stadt am Rhein, nämlich in Bonn.
Das ist wirklich die schönste Stadt am Rhein, das stimmt.
Ja.
Doch, finde ich wirklich, da war ich gerade erst. Das ist wirklich sehr schön in Bonn.
Ja. Sehr gut.
auch geklärt. Liebe Grüße nach Bonn.
Beendet, genau.
Zurück.
Silke wohnt übrigens aber
In der schönsten Stadt Indiens.
Genau, in der schönsten Stadt Indiens.
Absolut.
In Neu-Delhi. Das müsste man vielleicht noch dazu sagen, weil diese Korrespondentengebiete immer so groß sind und von da aus aber, und das war nämlich auch damals ja Thema, Silke, dann, es gab ja nach dem Truppenabzug dann die Frage, ja, wie berichtet man jetzt aus Afghanistan? Wie ging das denn für dich weiter? Also wann warst du das nächste Mal nach dem Truppenabzug da und wie war das?
Ja, ich war ja eigentlich bei dem Truppenabzug mit dabei. Mhm. Das war ja Ende Juni, als die Bundeswehr da abgezogen ist. Und wir wären natürlich auch gerne eingereist, als das Hauptaugenmerk dann ja komplett auf Afghanistan war, als die Luftbrücke da war und die vielen Menschen an dem Flughafen waren. Aber die ARD hatte sich damals dagegen entschieden und hat gesagt, viel zu gefährlich. Außerdem, wie kommt ihr überhaupt gerade rein? Und der Flughafen, haben wir ja nachher gesehen, war ja das riesige Anschlagsziel, auch vom Islamischen Staat. Und die haben dann ja tatsächlich da auch gebombt. Also bin ich erst ein paar Wochen später hin, so Mitte September, Anfang Oktober, und ich bin in ein komplett anderes Land gereist. Ich war ja vorher schon viel in Afghanistan und auf einmal war alles anders. Also, dass die Taliban an der Macht sind, hat man sofort gemerkt, weil man konnte erstens nicht einfliegen, weil das immer noch schwierig ist, überhaupt nach Afghanistan reinzukommen und zu fliegen. Das ist alles noch nicht so regelmäßig jetzt gerade wieder geregelt. Wir mussten also über die Landgrenze rein nach Usbekistan und von Usbekistan über die Brücke der Freundschaft dann eben nach Afghanistan im Norden. Und das Erste war dann eben schon, dass da riesige Flaggen der Taliban hingen. Überhaupt keine afghanische Flagge mehr. Das sind so weiße Tücher. Und dann ist in Schwarz da das islamische Glaubensbekenntnis drauf. Und dann in diesem Passamt, dann saßen da eben einfach mal Taliban, die dann jetzt meinen Pass in die Hand genommen haben, Stempel reingedrückt haben. Und ich habe noch nie in meinem Leben so viele Taliban gesehen, weil vorher waren die ja eher im Untergrund oder an der Front in den großen Städten wie in Kabul, Mazar-i-Sharif, Herat. oder in Kandahar, da waren die ja nicht offensichtlich zu sehen, weil sie ja eigentlich im Untergrund dann ihre Anschläge verübt haben oder gekämpft haben. Und jetzt sind die omnipräsent, wirklich. Es gibt tausende Checkpoints, wo man kontrolliert wird und die sitzen schon auch sehr martialisch dann immer mit Maschinengewehren, Kalaschnikows, die haben zum Teil die Uniformen der US-Soldaten übernommen und patrouillieren dann so durch die Städte. Das war schon eindrucksvoll.
Wie haben die auf dich reagiert? Also erstmal als Reporterin, die du ja bist und aus dem Ausland, finden die das okay? Oder haben die gesagt, also Reporter, bitte kommt und berichtet, wie ihr wollt? Oder gucken die auf deine Files auch, deine Aufnahmen?
Also die oberen Taliban, da mussten wir uns erstmal anmelden. Es gab so ein neues Medienbüro in Kabul und ohne diese Unterschrift. Das ging aber alles recht zackig. Man brauchte ein Visum und einfach nur eine Bescheinigung, dass man da berichten will. Dann haben die per WhatsApp dann einfach da irgendeine Bescheinigung abfotografiert. Ich war dann Mrs. Schilk und konnte dann nach Afghanistan einreisen. Das war relativ easy und dieser Brief hat tatsächlich auch Eindruck gemacht auf alle Leute am Checkpoint. Und diese Taliban-Kämpfer, die dann am Checkpoint standen, das sind unglaublich junge Typen. Die hatten alle ein Smartphone und der erste Checkpoint war eigentlich schon so, dass da ja 10 dieser Männer standen, natürlich alle hoch bewaffnet. Aber die fanden es total super, mal Ausländer zu sehen und ich glaube auch eine Ausländerin, weil so viele hatten sie in ihrem Leben noch nicht gesehen. Dann war erstmal Selfie-Time. Also dann ging es wirklich so, also ich habe die natürlich so abfotografiert, die mich, und dann ging es die ganze Zeit mit Videos und es war eigentlich nett erstmal. Also die haben gesagt, welcome to our new country und ihr seid hier immer willkommen. Wir wollen nur eure Soldaten nicht, aber wir wollen natürlich auch Unterstützung aus Deutschland und auch Journalistinnen und Journalisten sind willkommen. Ich habe dann nur ein paar Tage später quasi so einen Denkzettel verpasst bekommen, weil da war ich wieder an einem Checkpoint und da war irgend so ein oberer Sicherheits-Taliban-Aufpasser, sage ich mal. Und der hat auf einmal sein Handy gezückt und mir das Foto gezeigt, was ich mit einem dieser jungen Talibs gemacht habe an diesem Checkpoint. Und dann meint er, das geht hier in unserem Land nicht mehr. Das ist unislamisch. Es dürfen keine Fotos mit Frauen gemacht werden. Und dann habe ich gesagt, gut, das ist natürlich schwierig jetzt für mich, wenn da 10 Taliban stehen, alle bis unter die Nase bewaffnet und dann zu sagen, nö, mit mir macht ihr jetzt keine Selfies. Und dann meint er, doch, da sollte ich ruhig rigoroser sein und ich sollte mir auch keine Sorgen machen. Dieser Talib, der da auf dem Foto zu sehen ist, der sei jetzt ohnehin in Haft.
Krass. Wegen des Fotos?
Jo. Also es war dann schon so, dass wir jetzt auch, also wir mussten schon immer wieder um Erlaubnis fragen. Es reichte nicht nur dieser einzelne Brief, sondern wenn wir jetzt in eine Universität gehen wollten, mussten wir mit dem lokalen Bildungsministerium oder der Behörde sprechen. Man muss schon ständig immer irgendwie nachfragen. Aber es war jetzt nicht so, dass uns ein einzelner Talib oder mehrere an die Seite gestellt wurden und gesagt wurde, ihr auf Schritt und Tritt werden wir da begleitet. Allerdings haben wir ja immer auch lokale Journalisten, mit denen wir da arbeiten. Und die mussten tatsächlich immer wieder zurückmelden. Und die haben uns auch gesagt, dass die echt schon Angst haben, was wir so berichten. Denn diese Taliban-Medienleute hätten ihnen gesagt, dass je nachdem, wie wir berichten würden, die eben auch Verantwortung dafür tragen würden, was berichtet wird, weil die uns ja quasi darum geführt hätten. Also der Druck war definitiv schon größer. Ich fand sowieso insgesamt, war es früher sehr viel einfacher. Also in Afghanistan Interviews zu bekommen, war überhaupt kein Problem. Viele Menschen, die immer gerne reden wollten, es war eher so ein Zeitproblem, weil man ständig irgendwo eingeladen wurde. Also es musste sowieso immer erstmal Tee getrunken werden, dann irgendwelche Kleinigkeiten gegessen oder man wurde dann noch zum Abend, zum Mittagessen eingeladen, musste unbedingt die ganze Familie kennenlernen. Das war eher so das Problem. Das war jetzt komplett anders, weil wir natürlich viel versuchen wollten, nochmal mit den ehemaligen Ortskräften zu sprechen, mit Menschen, die Angst haben vor den Taliban, die aber so viel Angst haben vor den Taliban, dass sie gesagt haben, wo treffen wir uns denn? Ihr kommt auf keinen Fall bei mir zu Hause rein, weil wenn die sehen, dass da westliche Journalistinnen oder Journalisten reinkommen, das möchten wir nicht. Ich habe mich zum Teil dann in irgendwelchen Cafés noch mit denen getroffen, in Restaurants oder versucht heimlich in unserem Hotel, dass die dann da hinkommen. Das ist auch sehr viel schwieriger geworden. Und auf der offenen Straße hat natürlich ohnehin keiner irgendwas gegen die Taliban gesagt, weil die immer wieder quasi vor allen Dingen in den großen Städten drohten vorbeizukommen, weil die immer da rumpatrouillieren.
Na Bart, was hast du denn in den letzten Wochen und Monaten aus dem Land deiner Familie gehört?
Ja, es ist so ein bisschen deckungsgleich, was jetzt gerade so ein bisschen berichtet wurde. Letztendlich ist es ja so, dass die Taliban ja die Medien mehr oder weniger kontrollieren in Afghanistan. Und während es zu Beginn noch so vereinzelt kritische Stimmen gab, die auch mal so ein bisschen nachgefragt haben, wirklich ganz dezent, wie sieht's aus mit Frauenrechten, Schule, wie sieht's aus mit Protesten, die es ja immer wieder in allen verschiedenen Landesteilen gibt, wo Frauen insbesondere auf die Straße gehen, wo dann am Anfang noch berichtet wurde, das hat sich jetzt eingeschleust. Also der größte afghanische Fernsehsender Tolu News zum Beispiel, der dafür bekannt war, nicht nur den Satire und regierungskritische Programme auszustrahlen, sondern auch wirklich journalistisch hart nachgefragt hat bei jedem. Es ist so zu einem kleinen Schoßhund geworden. Und meine Eltern und ich, wir gucken halt diese Nachrichten, weil es uns gerade jetzt in der Zeit interessiert. Und es ist am Ende einfach nur noch so eine reine Propagandamaschinerie für die Taliban, die gerade irgendwo eine neue Fabrik eröffnet haben, die gerade irgendwo Impfstoffe bekommen haben aus Indien oder wo gerade die Türkei oder Katar gelobt wird, die dann irgendwelche Flughäfen wieder instand setzen. Das kommt aus offizieller Seite. Und jede Form des kritischen Nachfragens und der, sage ich mal, des Dahinterguckens, ob das wirklich so stimmt, ist erstmal nicht gesehen, weil die Taliban natürlich jetzt auch langsam, weil die Weltöffentlichkeit einfach davon abgesehen hat, hinzugucken, ihre Ideologie durchsetzen. Also die Doha-Fraktion, die dort mit den Amerikanern verhandelt hat, die ist jetzt weiter in den Hintergrund gerückt und die Haqqanis und die fundamentalistischen, nationalistischen und rassistischen Kräfte innerhalb der Taliban setzen sich natürlich auch gegen die ethnischen Minderheiten jetzt gerade durch. Und das, was halt für uns nach außen drängt, sind bekannte Familienangehörige, die sich aber auch nicht über WhatsApp oder im Internet trauen, weil die Taliban auch sehr massiv die sozialen Medien durchforsten. Und es gibt einzelne YouTuberInnen oder auch Blogger, die aus dem Ausland berichten, die dann aber auch ihre Quellen geheim halten, wo ich dann auch so ein bisschen kritisch bin, ob das jetzt auch wirklich so stimmt, was sie schreiben. Also was nach draußen kommt, ist wirklich wenig. Aber das, was ich aus Familienangehörigen und Bekannten mitbekomme, ist einfach nur, dass die Menschen Angst haben, dass die Menschen sich nicht mehr trauen, dieses zivilgesellschaftliche Leben, was ja in den letzten 20 Jahren entstanden ist, auch so weiterzuleben oder fortzuführen. Und sie wollen alle fliehen. Die meisten wollen dann auch nicht über Pakistan fliehen, weil in Pakistan die Taliban ja die besten Kontakte bis in Regierungskreise hat, sondern über den Iran. Man versucht über Tadschikistan zu fliehen oder man geht in den Untergrund und hofft, dass man dann irgendwie nicht von den Taliban gefangen genommen wird, weil man auf Listen steht, die es ja schon unmittelbar nach der Eroberung Kabuls ja gab. Das heißt, dieses Meer oder dieses Märchen, was sie erzählt haben, wir garantieren eine Generalamnestie, wir erlauben es den alten Soldatinnen und Soldaten, den Polizeibehörden oder den alten Beamten der ehemaligen Regierung, dass sie dort jetzt friedlich leben können. Das stimmt einfach nicht. Das ist blanker Hohn und gelogen und hat schon unmittelbar die Woche nach der Eroberung ja mit Säuberungen begonnen. Also dementsprechend ist es ist erschreckend.
Die Bestandsaufnahme von euch beiden ist eigentlich aktuell gleich negativ gefärbt. Also hätte auch nicht erwartet, dass man sagt, das war doch alles ganz schön, aber dass es zumindest noch irgendwelche Lichtblicke gibt, dass sich irgendwas in Richtung, weiß ich nicht, Bildung, Frauenrechte, Kultur, Leben sonst wie nicht ganz so schlecht entwickelt hat. Du sagst gleich nein. Und Silke, würdest du auch diesen Blick so haben?
In der Richtung auf jeden Fall. Was ich nur immer noch mal ganz wichtig finde, auch zu sagen, und das habe ich natürlich auch gemerkt, als ich da war, als wir vorher eingereist sind, dann musste ich jeden Moment damit rechnen, dass irgendwo eine Bombe hochgeht. Und das nicht nur in der Moschee, sondern in Krankenhäusern, auf Universitäten, irgendwo in den Straßen in Kabul, Kandahar oder wo auch immer. Oder man eben in irgendwelche Provinzen gar nicht rein durfte. Und dieses Mal, das muss man einfach nochmal so als Mini-Lichtblick, glaube ich, nochmal zumindest mal kurz festhalten. Es gibt jetzt Frieden in Afghanistan. Wir sehen natürlich schon immer mal wieder Anschläge vom sogenannten Islamischen Staat. Da ist ja auch so eine regionale Gruppe aktiv in Afghanistan. Aber im Vergleich zu dem, was da vorher war, weil natürlich ja die Taliban sind jetzt an der Macht. Das waren die vorher in großem Maße Anschläge verübt haben. Das ist für viele Menschen auch enorm wichtig. Ich habe das jetzt nur so klein gemerkt, weil ich endlich auch mal mit einem Auto über Landstrecken fahren konnte. Ich konnte jetzt mal sehen, was es eigentlich heißt, dass da 40 Jahre Bürgerkrieg war, weil überall noch vermintes Gelände, komplett zerstörte Straßen, komplett zerstörte Dörfer. Aber die Menschen wissen zumindest, das war oft so das Gefühl bei Familien, die morgens ihrem Vater, der Mutter oder den Geschwistern tschö gesagt haben und keiner wusste, ob die am Abend auch wieder nach Hause kommen, weil das wirklich brandgefährlich war an vielen Orten in Afghanistan. Und das, finde ich, muss zumindest mal kurz festhalten, da sind die Anschläge, die der Islamische Staat gerade verübt, wirklich gering zu dem, was vorher war. Und ich finde schon, dass man sagen kann, das Land hat jetzt einen Frieden bekommen.
Das ist
und zu welchem Preis ist natürlich hart.
Ja, genau. Das ist eine interessante, fast schon Meta-Definitionsfrage. Ne? Also die Erklärung für einen friedlichen Zustand kann man total nachvollziehen. Nabat, ich weiß nicht, würdest du dich dem anschließen? Also klar, Frieden bedeutet keine Anschläge, kein Bürgerkrieg, Ruhe im Land, keine Sorge davor. Ja. Aber das, was du geschildert hast, oder ihr beide ja auch, ist auch nicht friedlich genug, um da bleiben zu können, für viele zumindest, so habe ich dich verstanden.
Man muss das, ich glaube, mal so ein bisschen auf die Waagschale legen. Die Taliban waren oder sind immer noch der Hauptgrund dafür, dass es eben diese Anschläge gab. Die waren der Grund dafür für 20 Jahre NATO-Einsatz. Die waren der Grund dafür, dass in Afghanistan nicht nur Journalistinnen und Journalisten, sondern auch Mädchen, in den ländlichen Regionen Bildung einfach gehemmt wurde, gestoppt wurde. Das heißt, sie waren ja der Grund dafür, dass es so lange Krieg gab, die letzten 20 Jahre. Und davor, das ist ja eine andere, komplett andere Geschichte. Dass sie jetzt an der Macht sind, hat auch ein Stück weit damit zu tun, dass die letzte Regierung da auch aktiv sich einfach verschlossen hat, in jeglicher Art auch einen Friedensprozess zu suchen, weil zur Wahrheit gehört auch, die Taliban sind Afghaninnen oder Afghanen. Da sind sowohl Frauen wie auch Männer dabei, sind Afghanen. Und die hat man kategorisch ausgeschlossen. Und dann muss man sich auch fragen, okay, gut, die ersten Jahre musste irgendetwas neu entstehen, aber dann hätte man auch sagen können, wir versuchen diese Leute jetzt auch zu integrieren und als Teil unserer Gesellschaft zu akzeptieren, hat man nicht getan. Und so entsteht auch dieses Bild, dass man sagt, in den großen Städten ist alles so, wie es in großen Städten ist. Man ist ein bisschen freier, man hat Universitäten, aber Afghanistan, und den Fehler haben auch die Sowjets gemacht. Afghanistan ist eben nicht eine große Stadt. Afghanistan ist nicht Kabul, Herat, Mazar-i-Sharif. In Afghanistan sind die vielen Dörfer, die ländliche Region, und dort waren die Taliban immer präsent. Meine Familie kommt aus Nordafghanistan, aus Dachor, in Nähe zur Grenze Tadschikistans, unweit von Kunduz. Sobald man aber aus den Städten, sobald man irgendwie nur die Stadtgrenze betritt, waren die Taliban die letzten 20 Jahre da und man hat sich mit ihnen arrangiert. Sie waren da, sie waren nie weg. Aber man hat ihnen diesen Fehler gemacht. Und ich glaube auch, dass jetzt Frieden da ist. Gut, die Taliban verüben jetzt keine Anschläge mehr. Es gibt keine Truppen, auf die sie Anschläge verüben können. Kann man sagen. Man kann aber auch sagen, die Taliban verüben gerade Massenmorde, gehen hin und exekutieren ehemalige Soldaten und üben Rache an denjenigen aus, die jahrelang gegen sie gekämpft haben. Da kann man vielleicht auch ein bisschen argumentieren und sagen, okay, gut, das ist Frieden für wen? Für die Zivilbevölkerung eher weniger, weil die Zivilbevölkerung wird jetzt nämlich unter diesen Anordnungen und Dekreten der Taliban wieder leiden. Es gibt wieder Dekrete, die es verbieten, Frauen zur Schule zu gehen. Yalda Hakim vom BBC twittert jeden Tag seit jetzt fast 98 Tagen, dass Mädchen nicht zur Schule gehen können. Es ist immer noch so, es gibt keine Erlaubnis für Mädchen zur Schule zu gehen. Die letzte Erlaubnis war, die Mädchen dürfen nur bis zur 6. Klasse zur Schule gehen. Kunst, Kultur, das gesellschaftliche Leben ist nicht mehr existent. Und dann sagt man sich, hat man das eine Gefängnis für das andere ausgetauscht. Und die Taliban werden das nicht bieten, weil die Bevölkerung auch weiter dagegen jetzt zumindest protestiert und sich aufbegehrt. Und es wird am Ende auch wieder in einzelne kleine Todesurteile enden. Ob das auch ein Frieden ist, bezweifle ich.
Ihr habt schon so ein bisschen erzählt von dem Kulturleben. Der große Fernsehsender, der auch mal Satire zugelassen hat, der ist jetzt eigentlich auch eine Propagandamaschine. Wir haben gesprochen über die Situation eben der Frauen und der jungen Mädchen. Wie hat sich das Kulturleben denn noch verändert? Das war ja auch vor 4 Monaten die große Sorge, dass sich das auch komplett erledigt hat eigentlich. Habt ihr da mit Leuten gesprochen oder Kontakt zu Leuten?
Also ich würde sagen, es gibt so keine Kultur mehr. Also nicht so, wie das dann früher da. Es gab Musikhochschulen, die wirklich an dem Tag, wo die Taliban Kabul übernommen haben, nicht mehr vorhanden waren. Ich war in Bamian jetzt noch, nachdem die Taliban die Macht ergriffen hatten, eigentlich auch eine Gegend, wo es unglaublich viele kulturelle Veranstaltungen gab, viele Feste, die gefeiert wurden. Da geht keiner mehr raus. Also diese Musikschulen sind geschlossen. Vielleicht spielt jemand, traut sich noch zu Hause. Ich kenne von vielen, die gesagt haben, Musikinstrument sofort zerstört. Oder viele Mädchen, die Fahrrad gefahren sind oder Sport gemacht haben. All das, die haben Urkunden verbrannt, zertrümmert aus der Angst davor, dass die Taliban das sehen. Also dann gab es ja diese Art Lords in Kabul, da haben wir auch mal viel drüber berichtet, die vor allen Dingen ganz tolle Graffiti an diesen wahnsinnig vielen Wänden in Kabul angebracht haben, weil da gab es ja so viele Betonwände, die dann als Schutzmauern dienen sollten für die ganzen Botschaften und wichtigen Minister. Und da waren wirklich tolle, tolle Bilder mit dabei. Und die sind jetzt komplett übermalt und mit religiösen Sprüchen der Taliban jetzt versehen. Also, und auch als ich das letzte Mal da war, es gab tolle Cafés noch, die natürlich auch in den letzten Jahren alle weniger wurden, weil die immer mehr zu Anschlagszielen wurden. Aber die haben dann zum Teil jetzt für uns noch mal kurz aufgemacht. Aber viele Restaurants haben auch geschlossen. Frauen, die dann da jetzt nicht mehr so offen hingehen. Also ich war in Cafés dann auch in Kabul, wo Frauen nicht unbedingt die Kopftücher getragen haben und so. Das habe ich jetzt seit der Machtübernahme überhaupt nicht mehr so erlebt. Also das ist eigentlich aus meiner Sicht tot.
Also diese Zivilgesellschaft, dieses Pflänzchen, was sich da als Zivilgesellschaft gebildet hat, aber auch Kunst und Kultur, es ist nicht mehr existent. Weil die Menschen haben immer noch die Taliban in Erinnerung und die fallen nicht auf diese Worthülsen rein. Mhm. Und wissen auch genau, man kann diesen leider nicht trauen. Und vor allem die ethnischen Minderheiten wissen das aus eigener Erfahrung sehr gut. Und es bestätigt sich halt immer mehr, dass die Taliban weniger eine religiös motivierte islamistische Gruppierung als vielmehr eine nationalistisch, ethnonationalistisch, rassistische Bewegung sind, die klar zum Ziel hat, wieder einen Ethnostaat Afghanistans herzustellen. Und das ist auch etwas, was außerhalb Afghanistans sehr breit diskutiert wird. Und in Afghanistan möchte man das nicht diskutieren, weil die Taliban sich natürlich inklusiv geben, aber niemals auch in der aktuellen Regierung jemand anderes als aus ihrer Ethnie, ihrer Gruppe dort präsentieren. Und es spiegelt sich dann auch in der Gesellschaft wieder, in Poesie, Kunst, Kultur. Wir hatten gestern Abend Shab-e Yalda, also die längste Nacht des Jahres, ein traditionell sehr schönes Fest, wo dann die Menschen zusammenkommen, wo Gedichte von Hafiz zitiert werden, quasi so ein bisschen vorweihnachtliches Gedichte zitieren. Und findet nicht statt. Es gab eine kleine Sendung auf Tolo TV, wirklich im abgespeckten Raum mit Erlaubnis der Taliban. Und dann ist es sehr ernüchternd, wenn man sieht, dass Afghanistan Shows hatte wie Afghanistan sucht den Superstar in der 19. Staffel.
Das habe ich auch nochmal dran gedacht. Ja,
genau, in der 19. Ja. Staffel oder 18. Staffel, wo wirklich auch dann international die Sängerinnen und Sänger aufgetreten sind. Das ist nicht mehr existent. Spielshows, also alles im Grunde, man kann sagen, okay, Fernsehen und Shows, das ist ein bisschen für die Masse und es beruhigt und Afghanistan hat andere Sorgen, aber auch das gehört zu einem Leben dazu, dass man eben diese ganze Facette und diese ganze Palette konsumieren und aufnehmen darf. Das ist nicht mehr existent.
Wenn es überhaupt noch Filme gibt, dann dürfen Schauspielerinnen nicht mehr dran auftauchen. Nein. Das müssen alles Männer sein. Also also wenn wir nochmal dran zurückdenken, wie es auch war zwischen 96 und 2001, als die Taliban damals an der Macht waren, da wurde ja wirklich alles auch verboten. Alles ist haram. Ja. Musik ist haram, Gedichte sind haram. Alles, was vom Westen kommt, ist einfach unislamisch in den Augen der Taliban. Da findet nicht besonders viel statt.
Was macht das denn mit den Menschen? Also gibt es im Untergrund irgendwie eine Form von Ablenkung? Also dass man sich eigene Kulturprodukte baut? Oder, also ich kann mir das so schlecht vorstellen, was so eine ganze Gesellschaft macht, wenn gar keine Kultur mehr vorhanden ist.
Ich glaube, es ist zu frisch. das im Moment so zu. Also ich lese jetzt hier und da, dass einige Buchhändler versuchen jetzt so Buchhändler-Apps zu entwickeln und darüber was zu machen. Es gibt immer noch Frauen, die auch auf die Straße gehen, um dafür zu kämpfen. Nicht nur, dass sie was Kulturelles machen können, sondern dass sie überhaupt wieder in ihre Jobs zurückgehen dürfen. Die trauen sich weiterhin. Es gibt online viele verschiedene Portale, wo immer dann nochmal Filme gezeigt werden, Videos gezeigt werden. Aber im Moment ist, glaube ich, gibt es so aus meiner Sicht zwei ganz wichtige Dinge, die vorwiegend sind, davor jetzt die Kultur zu erhalten. Das ist A, ich möchte hier eigentlich raus. Also das zumindest bei den Leuten, die Angst haben vor den Taliban, vor allen Dingen die gebildete Elite natürlich auch, die keine Zukunft in Afghanistan sehen. Und das Zweite ist, die Wirtschaft rutscht gerade so dermaßen ab. Also jeder Zweite in Afghanistan weiß gerade nicht, wo die nächste Mahlzeit herkommt. Das war schon vorher schwierig, weil es natürlich viele Dürren gab und Afghanistan auch von außen und vom Ausland immer unterstützt werden musste. Aber all diese Gelder fallen jetzt komplett weg. Das heißt, nicht nur Menschen, die vorher ohnehin schon in armen Flüchtlingslagern waren, sind arm, sondern die ganze Mittelklasse rutscht gerade komplett runter, weil die arbeiten zum Teil in den Krankenhäusern, auf Behörden oder wo auch immer oder in den Banken und haben seit August oder schon vorher Wochen kein Gehalt mehr bekommen. Es gibt kaum noch Geld, die Lebensmittelpreise steigen an und viele können noch nicht mal jetzt ihre Wohnung heizen. Also ich glaube, es ist wahrscheinlich noch ein bisschen aus meiner Sicht zu früh, wahrscheinlich, dass sich da jetzt irgendwas Kulturelles, Aufständisches gerade entwickeln könnte, weil es einfach so brisante, überlebenswichtige Fragen gerade gibt für die Menschen.
Gerade jetzt zu Beginn des Winters, es ist wirklich so, Afghanistan hat auch ein Stück weit dadurch gelebt, dass die Menschen, die im Ausland gelebt haben, auch den Familien Geld zukommen lassen haben über Geldtransfersysteme, Western Union und ich weiß nicht, wie die heißen. Das ist ja komplett weggefallen. Darüber hinaus weigern sich ja auch die USA dann, die afghanischen Dividenden freizugeben. Natürlich aus Angst, dass die Taliban berechtigterweise, muss man, kann man sagen, da auch Al-Qaida und andere Gruppierungen wieder unterstützen, die ja nie weg waren aus Afghanistan. Die Menschen, die dort aktiv waren, die leben weiter als Menschen in Afghanistan, ohne jetzt da Dinge planen zu können. Natürlich hat man Angst, dass es in die Hände des IS kommt und der sich über Afghanistan und Tadschikistan wieder neu ausbreitet. Leidtragende sind, und die WHO sagt das, es sind Millionen Kinder, die gerade in der schlimmsten humanitären Katastrophe, also schlimmer als Äthiopien, schlimmer als in Syrien und Jemen, und das in einem Land, wo wir als Westen über 20 Jahre aktiv waren. Das muss man sich mal vor Augen halten. Wir haben das in eine massive Katastrophe hinterlassen. Wir als Westen, ich sehe mich damit in, sind ja mit einer keinen weitsichtigen Strategie rein und haben vieles probiert, aber nie wirklich auf die Afghanen und Afghanen gehört. Und erleben jetzt im Grunde, dass unmittelbar nach unserem Abzug dieses Land komplett wieder schlimmer als 96. 96 gab es noch die UN, gab es die Hilfsgüter, jetzt kommt gar nichts mehr rein. Und jetzt müssen Staaten wie Katar, China oder Pakistan dort mit so kleinen, tröpfchenweisen Hilfsgütern versuchen, irgendwie dieses Land aufrechtzuerhalten, zumindest das Stückchen, was da noch irgendwie aktiv lebt.
In unserem letzten Podcast über Afghanistan aus dem August, da hast du, Nawat, gesagt, dass du dir Sorgen machst, dass die Menschen vergessen werden. Und jetzt können wir natürlich sagen, guck mal, jetzt reden wir nochmal drüber. Aber natürlich verhält sich das mit Afghanistan genauso wie mit vielen anderen Krisenherden der Welt. Es gibt eben diese mediale Aufmerksamkeitsökonomie, die sich von einer Katastrophe zur nächsten schleppt, bis dann eben genügend berichtet zu sein scheint und man wieder woanders weitergehen kann. Und ich würde das auch ein bisschen plump finden, wenn wir jetzt am Ende von diesem Podcast fragen, und was soll man denn jetzt machen, außer natürlich das vor allem vielleicht hörbar zu machen, dass man sich nicht abwenden kann und denken kann, guck mal, das haben wir damals ja schön erzählt und vielleicht ist es ja auch gar nicht so schlecht weitergegangen, wie vermutet. Das habt ihr uns jetzt ja nochmal anders dargestellt. Dieses Aufmerksamkeit darauf lenken, was kann das denn helfen? Weil natürlich die andere Variante, die Gesellschaft aus sich heraus kann, was dagegen entwickeln, gegen den Zustand, in dem sie ist, ist nicht machbar, zumindest im Moment, so wie du es beschrieben hast, auch Silke. Was kann der Blick von außen dazu beitragen, dass Afghanistan nicht weiter so abrutscht, wie es im Moment aussieht?
Du willst schön enden, ne? Es ist zu trübe, was wir bislang berichtet haben.
Ja, so konstruktiv. Irgendwie. mit dem Blick ins neue Jahr. Nee, ich weiß ja auch, dass das total doof ist. Ich finde es tatsächlich nur schwierig, wie hört man dann so ein Gespräch wieder auf? Weil natürlich, glaube ich, bleiben diese Fragezeichen bei allen, die auch zuhören. Und jetzt? So, ne? Deswegen, du musst es nicht extra schön machen, Silke. Du darfst auch sagen, dass...
Nein, ich glaube, die mediale Aufmerksamkeit, habe ich so ein bisschen das Gefühl, die ist jetzt natürlich da, weil Jahresende ist. Und dann guckt man so, was war dieses Jahr? Und alle denken, oh Gott, Corona aus allen Herren Ländern. Ach nee, da war ja noch was. Da war ja auch noch Afghanistan. Das war ja eigentlich der längste Krieg der USA. Da waren ja noch Bundeswehrsoldaten. Weil ich fand schon super erschreckend, ab dem 31. August, wo der letzte US-Soldat afghanischen Boden verlassen hat, da ging es so rapide ab mit den Nachfragen, auch hier bei uns im Studio. Wir hatten vorher, glaube ich, Tag und Nacht berichtet und auf einmal waren diese Ausländer nicht mehr da und dann war die Nachfrage so extrem gering. Und das ist natürlich mit diesen Langzeitkonflikten auch wirklich immer schwierig, da das mediale Interesse oben zu halten. Und wenn man dann zu lange darüber berichtet, dass die Kinder da hungern und dass es denen nicht gut geht und auch die Wirtschaft abrutscht, habe ich so das Gefühl, das droht dazu, dann irgendwann so zu werden, ja, ist dann jetzt eben so, ist halt Afghanistan, denen geht's nicht gut. Ich glaube, dass es wichtig ist, definitiv weiter darüber zu berichten. A, habe ich das Gefühl, dass wir schon eine Verantwortung dem Land gegenüber haben, alleine durch diesen Einsatz der letzten 20 Jahre und auch nicht nur, weil wir da noch irgendwelche Ortskräfte haben, aber auch die lange Zeit für die Bundeswehr und für Ministerien und für die Diplomaten, auch für der Bundesrepublik Deutschland gearbeitet haben. Aber es wird einfach auch wichtig sein, glaube ich, da weiterhin zu gucken. Die Hoffnung des Westens ist ja noch so ein bisschen, dass man nämlich genau das, was die Taliban gerade nicht haben, ist Geld. Und die brauchen unbedingt Geld, um dieses Land am Laufen zu halten und auch, damit es den Menschen da weiterhin, damit die überhaupt überlebensfähig sein können. Irgendeine Lösung muss gefunden werden und wenn auch das aus der öffentlichen Aufmerksamkeit dann verloren geht, dann sehe ich die Zukunft noch düsterer für Afghanistan, als wir sie im Moment sowieso schon hier gemalt haben.
Ich versuche immer irgendwie sowas Positives daraus zu finden. Ich glaube, das Wichtigste ist einfach, klar, man sollte Afghanistan nicht vergessen, man sollte aber auch den Taliban und ihren Versprechungen nicht leichtfertig Glauben schenken. Der andere Punkt ist, dass ich aber auch Hoffnung habe, dass innerhalb der afghanischen Bevölkerung, die jetzt trotz Taliban, trotz Hunger, trotz Perspektivlosigkeit, da immer noch vor allem die Frauen immer noch auf die Straße gehen, immer noch vereinzelt demonstrieren. Und auch wenn die Taliban gerade mit Hilfe von China versuchen, ein bisschen das Internet und die sozialen Medien vor Ort zu kontrollieren, es gelingt denen Gott sei Dank noch nicht so ganz. Da habe ich schon die Hoffnung, dass man auch hingeht und sagt, okay, da ist noch ein Fünkchen Hoffnung drin. Gleichzeitig hoffe und aus der Erfahrung her, die im Grunde Afghanistan einfach bietet, was die Geschichte ja auch uns gezeigt hat, dass die Taliban am Ende auch irgendwann zum Schluss kommen, okay, gut, so ganz alleine können wir das nicht bewerkstelligen. Und irgendwie müssen wir vielleicht auch die anderen partizipieren lassen. Ob das innerhalb der Taliban so gewollt ist oder nicht, ist mal dahingestellt. Dann bleibt aber immer noch das Dilemma, dass diejenigen, die wir als Westen die letzten 20 Jahre hofiert haben, Warlords waren, korrupte Eliten waren, die ja mit als allererstes mit ihren Koffern voll Geld, also sprich und wortwörtlich, aus dem Land geflohen sind, in die Arabischen Emirate, in die Türkei, in den Iran und da auch so ein Stück weit die Bevölkerung ja auch auf sich gestellt haben. Und dann muss man auch sagen, okay, möchte eine Bevölkerung auch wieder mit solchen Leuten oder von solchen Leuten regiert werden? Also es ist, ich hoffe und wünsche mir einfach, dass diese Hungerskatastrophe abgewendet werden kann und dass die Taliban irgendwie vielleicht auch in ihrer Ideologie und ihrem Denken da auch ein Stück weit, wobei ich das bezweifle, muss ich ehrlich sagen. Mein Papa ist relativ optimistisch und pragmatisch, aber ich hoffe es einfach trotzdem, dass die Taliban in ihrer Ideologie und in ihrem Weltbild realisieren, dass sie damit ein Land mit 30 Millionen Einwohnern nicht regieren können.
Das ist jetzt aber wirklich der Weihnachtswunsch vom Papa. Aber der ist trotzdem schön.
Ihr beiden, vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt, mit uns zu sprechen in dieser Ausgabe von Lakonisch Elegant.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Ja, sehr gerne. Wenn man jetzt sagen würde, müsste das eigentlich sofort rausfinden, ne? Apropos mediale Aufmerksamkeitsökonomie. Wenn wir uns jetzt vornehmen würden, alle paar Monate gibt es eine Folge über Afghanistan ohne konkreten Anlass, dann würden sich aber sehr viele andere Krisenregionen melden und sagen, und was ist mit uns? Also wie berichtet ihr? Und das können wir vielleicht mal 2022 auch ein bisschen mit beobachten oder rausfinden. Also ab wann, ob Menschen wirklich sich immer nur dafür interessieren, wenn was Brandneues los ist. Brandneu war jetzt auch ein blödes Wort an dieser Stelle, aber ihr wisst, was ich meine.
Gerade akut ist
kein akut Wort. Ist das schönere Wort. Ja.
Oder wenn westliche Länder mit involviert sind.
Genau, genau. Exakt. Oder auch Deutsche unter den Toten, aber das hatten wir ja auch schon. Das ist auch, da machen wir auch nochmal eine Folge zu. Das verspreche ich jetzt einfach.
Ihr könnt uns übrigens, wenn ihr mögt, bei Spotify oder iTunes Sternchen geben, am besten immer 5, und uns auch schreiben, lakonischelegant@deutschlandfunkkultur.de. Mein Name lautet Johannes Nichelmann.
Ich dachte, ich darf sagen. Ich bin Christine Watti.
Tschüss.
Tschüss, bis bald.
Deutschlandfunk Kultur. Unsere Podcasts. In der DLF Audiothek und überall dort, wo es Podcasts gibt.